herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
So, da sind wir wieder. Zum einen mit einem sehr traurigen Thema, denn Alfred Biolek ist von uns gegangen.
Ja.
Das ist sehr schade. Er war ja nun auch schon ein bisschen älter, aber trotzdem wird mir fehlen. Wirklich, also das, ich habe mir als Reminiszenz und als Hommage natürlich sofort zwei Weine bestellt. ja, das, was wir übrigens auch mal ausnahmsweise mal vielleicht zwischendrin mal bei den Feuilletönen irgendwie mal verkosten könnten, müssen wir mal gucken. Zwischendrin mal einfach mal Wein verkosten, statt immer nur Single Malt.
Ja, warum nicht? Ich habe zwar keine Ahnung von Wein,
ja,
aber
ich, ja schon.
Ich trinke ihn gerne, also von daher.
Ich komme da ja her.
Sehr gut, ja.
Du hast mich ja umgepolt.
Ich habe dich umgepolt.
Ich habe jahrelang gar nichts getrunken, ne? Und früher, als ich jünger war, habe ich, ich habe da wirklich noch so ein bisschen Expertise. Also tatsächlich. Der italienische Wein, ne? Also. ja, also das hat mich sehr, ich habe sofort Alfredissimo geguckt. Gott, was war das toll. Auf YouTube habe ich also ganz, ganz viele Alfredissimo-Folgen gesehen. Also fantastisch, wunderbar. Was für eine tolle Sendung. Also wirklich, überhaupt, was der alles, ohne den würden wir Monty Python gar nicht kennen. Das darf man ja nie vergessen. Das ist ja unglaublich. Toller Typ. Was der alles nach Deutschland gebracht hat. Kate Bush. Hat am laufenden Band produziert, also Rudi Carrell. Tja.
Wow.
Und was noch alles. Ja. Ja, möge er oben, wo auch immer er jetzt ist, im Himmel mit all seinen ganzen Kumpels, die auch schon alle nicht mehr da sind, und Kumpelinnen kochen und Wein verkosten und all die schönen Sachen, die man so macht.
Nicht? Das möge er.
Genau, ja. Und apropos schöne Sachen, man hatte ja unlängst, hat man ja, ist man ja mal wieder älter geworden. Und da hat man natürlich mal wieder in die Kiste des sich selber eine Freude machens gegriffen. Und man hört mich gerade wieder in ein Mikrofon sprechen, was ihr alle noch nicht kennt. Es ist aber also mal wieder Zeit, ein Mikrofon vorzustellen, was wir alle noch nicht kennen, sozusagen, oder ihr vielleicht noch nicht kennt. Und zwar handelt es sich in diesem Fall um ein Luet LCT 440, wie auch immer, oder 440, wie ihr mögt, Pure. Pure steht in dem Fall dafür, dass es nicht mehrere Richtcharakteristiken gibt. Also man kann sich halt nicht aussuchen, von welcher Seite man das Mikrofon gerade bespricht. Ist einfach nur von vorne besprechbar. Da gibt es nämlich auch noch eins, das heißt nicht Pure, sondern Flexible. Genau. Und dann hat das mehrere Richtcharakteristiken. Dann hat das Omni und 8 und was weiß ich, was nicht alles. Das ist in diesem Fall nicht so. Für uns ist das ja auch nicht entscheidend. Bei uns spricht ja meistens nur einer ins Mikrofon und das bin in dem Fall jetzt mal ich. Insofern, die meisten Mikrofone dieser Welt sind halt eine Niere und das ist in diesem Fall auch so. Es handelt sich schlicht und ergreifend um eine ganz normale Niere. Das heißt, das Mikrofon nimmt hauptsächlich von vorne auf und von den Seiten und von hinten eigentlich so gut wie gar nicht. Und damit sind wir auch schon mittendrin und nicht nur dabei. Ich habe mir dieses Mikro eigentlich nur deswegen zukommen lassen, weil das so wahnsinnig viele gute Rezensionen bekommen hat. Und ich dachte, naja, komm, ist nicht teuer, auf jeden Fall nicht so teuer. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es ja immer noch zurückschicken. Das geht ja bei Thomann alles, ne? Kriegst ja dein Geld zurück und alles ist gut. So, und dann habe ich das mal gemacht und innerhalb von 24 Stunden war das Ding auch hier. Also gestern Morgen oder Vormittag bestellt, heute Vormittag war es dann auch da. Sehr schön, oder heute Mittag vielmehr. Nun, entwickelt wird das Ganze in Österreich. Wir haben es hier also sozusagen mit so ein bisschen DNA-AKG zu tun. Und das merkt man auch an der einen oder anderen Stelle, muss ich ganz klar sagen. Kommen wir gleich drauf. Es wird hergestellt in Fernost. Okay. Tut der Qualität natürlich keinen Abbruch, weil warum sollen Menschen in Fernost nicht genauso gute Mikrofone bauen können wie die hier in Europa? Das ist, damit hat es ja auch nichts zu tun. Das Thema hatten wir ja auch schon. Selbstverständlich können die genauso gute Mikrofone bauen wie die Leute hier in Europa. Ist ja gar keine Frage. Lieferumfang ist sehr, sehr umfänglich. Da sind sehr viele Sachen dabei. Da ist zum einen eine Spinne dabei, die ich sehr, sehr toll finde. Die ist halb offen. Das heißt also, man kann das Mikrofon sehr nah heranstellen an das Objekt des Aufnehmens sozusagen. Also an das, was man aufnehmen will. Die ist auch nicht hoch oder wuchtig oder sonst irgendwie. das ist dann sehr schön, weil man das dann relativ nah besprechen kann oder eben nah an die Box stellen kann. Das Mikrofon selber ist sehr kompakt. Damit wären wir dann bei AKG. Die Spinne ist auch ähnlich wie bei AKG. Man stellt dieses Mikrofon in die Spinne rein und dreht sie unten zu. Das heißt also, wenn man es dann so reingestellt hat, dann dreht man unten zu und dann kann man es, dann fällt es da auch nicht mehr raus. Das hat so bei AKG auch schon funktioniert, so ähnlich. Das ist dann so ein bisschen die AKG-DNA, wenn man so will. Ich glaube, dass da irgendwo irgendwie auch ein oder zwei Mitarbeiter daherkommen oder zumindest mal kurz da waren oder wie auch immer, ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn man in Wien ist, dann kommt man um AKG natürlich nicht rum. Das ist ja klar. So, und so ist das bei dieser Spinne und bei den Maßen dieses Mikrofons schon auch. Man merkt so ein ganz klein bisschen, dass da so ein ganz klein bisschen das Vorbild schon immer noch so ein bisschen mitläuft, sozusagen. Dann haben wir hier etwas ganz Besonderes und das ist eigentlich das Tollste an diesem Mikrofon und teilweise auch das Schwierigste. Denn es gibt einen Popschutz bei diesem Mikrofon, den man nur dann als Popschutz nutzen kann, wenn man ein bisschen sprechen kann. Wenn nicht, dann kann man ihn eigentlich nicht gebrauchen. So muss man das wirklich einfach sagen. Ja, weil wenn ich mich jetzt nicht anstrengen würde und ganz normal P sagen würde, dann P hört man, das bringt eigentlich gar nichts.
Ja.
Also das, es bringt schon was. Also es hält natürlich die Feuchtigkeit ab. Mhm. Und das schützt natürlich dann die Membran vor der Feuchtigkeit der Sprache, also des Sprechens. Das schon. Aber als Popschutz ist das nicht zu gebrauchen. Definitiv nicht. Das muss man einfach so knallhart sagen. Aber die Idee ist halt grandios. Also das ist nicht wie normale Spinnen funktionieren ja so, naja, ihr kennt das vielleicht, das sind so große, übergroße, runde Dingsies, die sehen so ein bisschen aus wie so da, wo man mit Seifenblasen macht. Nur so sehr viel größer und dann macht man damit auch nicht Seifenblasen, sondern da sind so Nylonstrümpfe drin, gespannt. So, wenn man so will. Die unterdrücken dann halt diese Plosivlaute. Und das ist hier aber nicht so. Also hier ist nicht nur noch ein extra Dingsi irgendwie davor getüdelt oder sonst irgendwie, sondern das Dingsi selber, dieser Popschutz, ist genauso groß wie das Mikro. Also das überragt das Mikro nicht auf keinster Weise, weder an den Seiten noch oben. Und das ist sehr, sehr, sehr schön. Und das wird einfach sozusagen über das Mikrofon rübergestülpt und funktioniert mit Hilfe von Magneten. Damit wird es an die Spinne befestigt. Und das ist großartig. Das ist das Beste, was ich jemals erlebt habe in dieser Hinsicht. Besser geht's nicht. Das ist top. Das ist fantastisch. Ist schwer zu erklären, wenn man es nicht vor Augen hat. Man muss das einfach mal gesehen haben. Das wird also, das ist so ein Ring, der über das Mikrofon rübergestülpt wird und dieser Ring ist magnetisch und an diesem Ring ist dieser Popschutz dran und der ist dann vor dem Mikrofon. Es ist einfach unglaublich genial. Und das ist dann wieder so ein, das verbinde ich mit AKG. Diese kleinen und feinen Lösungen und dieser umfangreiche, was da so alles mitgeliefert wird. So, das ist auch bei AKG immer so gewesen, dass da immer viele Sachen dabei waren. Ja, dann ist da noch ein Windscreen tatsächlich auch noch dabei. Der ist natürlich wesentlich effektiver als der Popschutz, was die Ps angeht. Aber der nimmt natürlich auch ein bisschen die Höhen weg. Ist klar, der verändert ein bisschen den Klang. Eigenrauschen hat das Mikro überhaupt nicht. Es hat de facto kein Eigenrauschen. Dieses Mikro rauscht nicht. Also null. So gut wie gar nicht. Nicht messbar. So ungefähr. Also theoretisch messbar vielleicht schon, aber wenn man da mit Maschinen rangeht, hätte ich bald gesagt, mit irgendwelchen Messgeräten. Aber es ist nicht hörbar. Es ist de facto nicht hörbar, dieses Eigenrauschen. Es hat eine leichte Höhenanhebung, klingt aber meiner Meinung nach sehr neutral. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, dass die S-Laute so ein bisschen Probleme machen. Machen sie aber gar nicht. Also das ist nicht harsch. Oder irgendwie so, gar nicht, sehr, sehr angenehm in den Höhen. Das Mikro ist sehr kompakt, habe ich ja schon gesagt. Und das hat natürlich den Mega-Vorteil, dass ich wunderbar über das Mikro weggucken kann, wenn ich spreche. Was wieder sehr gut ist für meine Notizen, die ich mir immer mache für die Sendung. Also das ist fantastisch. Was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, also Klang finde ich herausragend, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut, gerade wenn man das im Verhältnis zum MK4 hört von Sennheiser, was im Gegensatz zu diesem Mikrofon immer so ein bisschen boxy klingt. Also das klingt so ein bisschen, ja, so ein bisschen, wenn man in so einen Eimer reinspricht, so ein bisschen jedenfalls. Es klingt auf jeden Fall nicht so frei wie dieses hier. Dieses klingt sehr detailliert, es ist sehr, sehr, sehr feinzeichnend, das ist etwas, was vielleicht noch erwähnenswert ist. Aber man muss sagen, dieses Mikrofon, das Einzige, was ich hier gemacht habe, ich habe hier auf der rechten Seite meine Balkontür und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe die Übergardine, wie man das hier nennt, ich weiß nicht, ob man das woanders auch so nennt, also so ein Vorhang halt, den habe ich halt auf Breite der Balkontür zugezogen. Das ist alles, was ich gemacht habe, mehr nicht. Ich habe einen großen Raum hier und ich habe sonst keine akustischen Optimierungen vorgenommen und dieses Mikrofon nimmt den Raum so gut wie nicht mit. Das ist das erste Kondensatormikrofon, was sich für den Raum so gut wie gar nicht interessiert. Und trotzdem so feinzeichnend ist. Und trotzdem sich für ganz viele kleine Details interessiert. Auf der einen Seite ist es wahnsinnig empfindlich, nimmt alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Du durftest das ja schon in der Pre-Pre-Show sozusagen ein bisschen mitbekommen, was es so alles mitnimmt. Ich mach das gleich mal ganz laut, da werdet ihr euer blaues Wunder erleben, sozusagen, weil das rauscht nicht, aber was man hört, wenn man es ganz laut dreht, ich werde da natürlich nicht reden, logischerweise, man hört dann die Wohnung. Also man hört, wie lebendig etwas ist, was man normalerweise alles gar nicht hören würde. Man hört Geräusche einfach. Das ist faszinierend. Also das macht es schon. Es nimmt sehr viel mit, aber es nimmt nicht den Raum mit. Das ist irgendwie, wie die das hingekriegt haben. Ja, das gut, ich weiß es schon. Die Niere ist halt sehr, sehr, sehr stark hinten abgeschnitten. Das heißt also wirklich, dass dieses Mikrofon sich für die alles, was von hinten kommt, so gut wie überhaupt nicht interessiert. Das ist sehr außergewöhnlich. Das haben die wirklich gut hingekriegt. Die haben dieses Mikrofon sowieso unheimlich gut gesoundet, muss man sagen. Also das ist ein grandioses Mikrofon für Sprache. Es ist ein gutes Mikrofon, wenn nicht sogar wirklich tolles Mikrofon für alle möglichen Arten von Instrumenten. Viele Leute haben sich davon zwei Mikrofone gekauft und nehmen damit alle möglichen Instrumente auf, ob nun Akustik oder ob man das vor eine Gitarrenbox stellt oder sonst was. Das ist wirklich das Allround-Mikrofon schlechthin für wirklich nicht viel Geld. Das muss man ganz klar sagen. Also an der Qualität gibt es absolut nichts zu meckern. Das ist alles top, wirklich top. Da gibt es nichts zu meckern. Das ist ein grandioses Mikrofon. Mit allem, was ist, gibt es eigentlich kaum was zu meckern. Ja, und dann habe ich halt doch ein bisschen was zu meckern. Eine Sache hätte ich dann doch. Mir wäre es lieber, es wäre in Wien gebaut. Und dann würde es natürlich nicht das kosten, was es kostet, sondern es würde vielleicht 500, 600 Euro kosten. Hätte ich bezahlt. Bei der Qualität, bei dem, wie es klingt, hätte ich das bezahlt. Ohne Probleme. Hätte ich kein Problem mit. So kostet es mit Spinne, mit, nennen wir es mal Popschutz, mit Windscreen und, genau, das ist ja schon sehr viel. Spinne, Windscreen, Mikrofon, Popschutz, kostet es 270 Euro. Das ist halt ein Witz. Und das ist in Österreich entwickelt und in Fernost gebaut. Und nochmal, es geht mir nicht um die Qualität. Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn da Made in Austria drauf gestanden hätte. Egal. Ich fände es schöner. Nun, das ist alles Geschmackssache. Und so viel sei gesagt, dieses Mikrofon verlässt diese Wohnung nicht mehr. Also das steht auch fest. Das bleibt hier. Das wird nicht zurückgeschickt. Das ist wirklich, wirklich toll. Es ist erschreckend gut. Es ist wirklich gut. Und ich würde sagen, also du musst sehr viel mehr Geld ausgeben, um da ranzukommen. Das ist wirklich... Ich habe das natürlich heute schon mit allen möglichen Dingen verglichen, die ich so habe. Und ich habe ja nicht wenig. Also das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Ich bin so begeistert von dem Klang dieses Mikrofons. Ich kann es nicht anders sagen. Und dann gibt es doch noch eine Sache, wo ich ein bisschen schimpfen muss. Und da bin ich auch ein bisschen unglücklich, muss ich sagen. Und zwar bin ich ja verwöhnt von AKG, ne? Also die haben ja immer Koffer dabei gehabt. Und wo man das Mikrofon reintun konnte, wo die Spinne reinkam und all die ganzen Sachen. Nun, ich verlange natürlich nicht für das Geld, dass ein Koffer dabei ist. Ich hätte nur gerne ich hätte gerne was gehabt, was ich nachkaufen kann, weißt du? Ich würde dafür auch 100 Euro ausgeben, ist mir egal. Hauptsache, ich finde das immer blöd, wenn Mikrofone in so Pappschachteln liegen oder in diesen Dingern, wo sie drin verschickt werden halt. Das sind dann irgendwelche Kartons, die, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann ist da irgend so ein wirklich schön gepolstertes Lederetui, da kann man das Mikrofon reintun, alles schön, alles schick. Aber dann weiß ich immer noch nicht, wohin mit der Spinne. Dann weiß ich immer noch nicht, wohin mit dem Popschutz. Und dann weiß ich immer noch nicht, wohin mit dem Windscreen. Und ich hätte gerne alles in einem Koffer. So wie das bei AKG auch war. Also da hättet ihr euch bei eurer DNA vielleicht mal ein bisschen... also das haben sie dann mal ausnahmsweise besser gemacht. Und ich nochmal, ich erwarte nicht, dass es damit dabei ist. aber ich erwarte, dass, oder ich hätte erwartet, dass ich es nachkaufen kann. Das wäre schön gewesen. Das wäre so, aber ich finde es so schlimm. Ich habe hier so viele Mikros und keins davon hat wirklich ein vernünftiges, außer das Beyer Dynamic. Das Beyer Dynamic hat einen vernünftigen Plastikkoffer. Das ist auch nix, wo man sagt, oh, das ist aber ein toller Koffer oder so. Aber es ist einer. Und das ist wichtig, weil sonst habe ich in meiner Schublade hier 10.000 verschiedene Mikros in 10.000 verschiedenen Pappschachteln. Und das ist unschön, muss ich ehrlich sagen. Es gefällt mir nicht. Auch das Sennheiser ist nur in so einem Karton, wo es drin geliefert wurde. Und das ist alles nicht schön. Schaumstoff hin, Schaumstoff her, wo es so drin liegt. Ich mag das nicht. Und ich möchte, dass Mikrofone in dafür vorgesehene Dingsies sind. So. Ja, also das hätte ich gerne noch. Das am Rande. Also das wäre das Einzige, was ich wirklich traurig darüber bin, dass es das nicht gibt, dass ich es nicht zumindest nachkaufen kann. Ja, ansonsten gibt es überhaupt nichts zu meckern. Also wenn ich jetzt hier, die Spinne ist toll.
Ja, ne? Hört man ja so gut wie gar nicht.
Genau, die ist super, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich finde es auch super, dass es so kompakt ist. Ich finde es super, wie es klingt. Der Popschutz, wenn er funktionieren will. Nein, der funktioniert schon ein bisschen, ne? So ist es ja nicht. Aber es ist nichts für ungeübte SprecherInnen. Also da wird es dann ein bisschen schwierig. Die mögen dann lieber den Windscreen nehmen. Ich glaube, da fahren sie dann besser mit. Ansonsten verändert dieser Popschutz natürlich kaum den Klang, klar. Und er verhindert halt, dass die Membran feucht wird. Das ist alles super. Also, ihr müsst eine 48 Volt Spannung haben, um das zu betreiben. Es ist sehr, sehr, es ist nicht, ihr braucht nicht viel Gain. Das ist, ich glaube, das ist irgendwas mit 37 oder irgendwie sowas. Quatsch, 30 oder irgendwie sowas. Das ist nicht so viel. So ungefähr die Hälfte vom SM7B. Das ist sehr angenehm. Sehr toll. Es gibt nur Positives über dieses Mikrofon zu berichten. Außer, dass es keinen Koffer hat. Also den man nachkaufen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ansonsten ist das wirklich grandios. Wirklich. Ja. Das ist also, ich finde, für Menschen, die zu Hause aufnehmen und die jetzt nicht gerade eine Großfamilie haben, die da rumlärmen, dann ist dieses Mikrofon auf jeden Fall ein ganz, ganz heißer Tipp. Wirklich. Es gibt einen Grund, warum das so abgefeiert wird. Ich reihe mich da jetzt ein. Muss ich ehrlich sagen. Ist schon toll.
Sehr gut. Ja. Das klingt sehr überzeugend.
Ja. Ich werde jetzt mal das Mikrofon voll aufdrehen und werde natürlich nichts sagen, weil er sehr viel zu laut. Dann hört man schon, was das so alles spannend findet.
Wow.
Was man da gehört hat, ist kein Rauschen. Das ist die Wohnung sozusagen. Und das Knacksen und Knirschen war mein Mund. Also das war, das ist schon enorm, was dieses Mikro alles so spannend findet. Aber nochmal, den Raum an sich, wenn es normal laut ist, das interessiert es wiederum überhaupt nicht. Das finde ich total spannend. Das haben die so gut hingekriegt, dass sie die Niere wirklich so hinten weggecuttet haben. Bis auf bei, ich glaube, 8000 Hertz oder so. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau. Das können wir ja gerade nochmal nachgucken. Da will ich ja nichts Falsches erzählen. So, seien Sie live dabei. So. Genau, da haben wir doch den Frequenzgang. Genau. Handelt sich natürlich um eine ganz normale Membran. Das ist also nicht irgendwie so eine kleinere. Mir fällt jetzt der Name dafür nicht, der Name gerade nicht ein, wie die wieder heißen. Elektret, genau. Ist also keine Elektret, sondern das ist eine ganz normale große. Ah ja, genau. 8000 Hertz. Also 8000 Hertz, da hat er schon ein bisschen hinten raus. Aber das ist auch das Einzige. Alle anderen Frequenzen werden hinten konsequent weggefiltert. Da kennt es nichts so. Und der Frequenzgang selber, wenn man sich den mal anguckt, das kann man bei Luit auf der Homepage machen, auf luitaudio.com. Da kann man sich das halt angucken. Das ist alles im Rahmen. Also das Höchste, was da angehoben wird, das sind die 13.000 Hertz und das sind 5 dB. Ja, gut. Das ist schon noch okay. Das ist schon im Rahmen. Also ich finde es tatsächlich nicht aggressiv oder irgendwie so. Das überhaupt nicht. Ja, jetzt kann ich natürlich wieder mal ein bisschen von der Seite sprechen. So, das ist jetzt von der Seite. Und da hört man schon, das findet es schon nicht mehr ganz so spannend. So. Also es gerade war von rechts und jetzt spreche ich es von links. Findet es auch nicht so spannend. Ich bespreche es mal ausnahmsweise von hinten. So, und wenn ich es jetzt von hinten bespreche, da hört man schon, dass da kaum noch was Vernünftiges bei rauskommt. So, also das ist schon, es ist ein sehr spannendes, interessantes Mikrofon und ich ist mittlerweile meine Nummer 1 Empfehlung, wenn der Raum jetzt nicht gerade eine Halle ist. Also, ne? Und wenn man nicht gerade viele Leute in der Wohnung hat oder im Haus hat, die rumpoltern und tun und machen, dann nicht. Aber wenn ihr eine einigermaßen ruhige Wohnung habt oder ein ruhiges Haus oder sonst irgendwie was, ist das hier meine Empfehlung Nummer 1. Wenn das ein normales Wohnzimmer ist oder Schlafzimmer, dann kann man das hier nutzen. Definitiv. Und für das Geld, also hallo. Man muss ja leider sagen, ne? Also 270 Euro mit Spinne und Popshots und Windscreen, ja, das kriegst du halt auch sonst nicht. Bei der Qualität, also das ist wirklich fantastisch entwickelt. Da sind Top-Ingenieure dran gewesen. Muss man einfach so sagen.
Also, das klingt alles sehr gut und es sieht auch gut aus.
Nicht wahr?
Muss man ja auch sagen. Sehr spannend, ja.
Ja, jetzt weißt du auch, wie die Spinne funktioniert. Quatsch, wie dieser Popschutz funktioniert. Vielleicht. Mhm. Oder kannst du es dir vorstellen?
Nö, habe ich gesehen. Das, ja.
Ja. Ist das nicht eine geniale Idee?
Das ist eine sehr gute Idee.
Ja, ich finde es geradezu genial, dass da noch nicht früher jemand drauf gekommen ist. Das finde ich schon interessant. Und das verbinde ich mit österreichischer Mikrofon-Ingenieurstechnik und Ingenieurswesen, diese Ideen. Weil das hatte AKG auch schon immer. Diese tollen Ideen, also solange sie in Wien waren. Ne? Diese tollen Ideen immer. Die hatten wirklich immer grandiose Ideen. Die Spinne von denen finde ich zum Beispiel auch super. Also von AKG, die muss ich mir dann auch nochmal zulegen, weil die Spinne vom Beyer Dynamic, so sehr ich Beyer Dynamic mag und jeder weiß, wie sehr ich Beyer Dynamic liebe, das sind tolle Menschen, die bauen auch tolle Mikrofone, keine Frage, aber die Spinne vom M99, also das ist eine Katastrophe. Man muss das einfach so sagen, da muss ich die von AKG nochmal neu kaufen, weil ich die vom C214 nicht mehr habe, weil ich das verschenkt habe und da war sie halt bei. Deswegen muss ich die nochmal neu organisieren für dieses M99. Ja, aber solche Ideen finde ich immer groß. Also die haben immer so Ideen halt, so Dinge anders angehen. Und das C414 war ja auch legendär, ist ja auch sehr kompakt gewesen, genau wie dieses hier. Also man merkt schon, dass die Österreicher da schon ein paar gemeinsame Ideen haben und das so ein bisschen die DNA auch weitertragen. Das gefällt mir gut. Das ist ein tolles Mikro. Haben sie richtig gut gemacht.
Das klingt richtig gut, ja.
Ja, kann man nur empfehlen.
Sehr gut, dann wollen wir dieses wunderbare Mikro doch mal dazu nutzen, unsere heutige Sendung aufzunehmen.
Ja, das können wir machen.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder zwei Alben für euch dabei, jede Menge London und ganze 5 Klavierkonzerte. Also da kann man sich auch mal auf 2 Aufnahmen beschränken. Für alle, die uns nicht über UKW hören, gibt es anschließend natürlich wieder eine Verkostung. Und zwar haben wir heute den Glen Scotia Double Cask dabei. Und damit übergebe ich schon an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Wir beschäftigen uns heute mit den Klavierkonzerten von Ludwig van Beethoven und zwar mit allen, die er jemals geschrieben hat, also alle 5. Und die wurden in diesem Fall interpretiert von dem London Symphony Orchestra, Simon Rattle und Christian Zimmermann. Die haben sich also zusammengefunden, um die Konzerte von Beethoven zu interpretieren, um sie aufzunehmen und uns sozusagen zur Verfügung zu stellen, dass wir sie hören können. Und das machen wir hier und wir sprechen jetzt erstmal wieder über einen Konzertpianisten und Dirigenten, der mal wieder, genau wie letzte Woche schon Andreas Schiff, als einer der größten Pianisten seiner Generation bezeichnet wird. Er ist ein polnischer Konzertpianist. Er wurde in Zabrze in Polen geboren. Seine internationale Karriere begann, als er 1975 den Warschauer Internationalen Chopin Klavierwettbewerb gewann. 1976 dann, also gerade mal ein Jahr später, trat er mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert Blomstedt auf. Bereits 1979 debütierte er in den Vereinigten Staaten mit dem New York Philharmonic Orchestra. Er tourte viel und machte eine Reihe von Aufnahmen. Seit 1996 unterrichtet er Klavier an der Musikakademie in Basel in der Schweiz. Außerdem gründete Zimmermann 1999 das polnische Festivalorchester zum Gedenken an den 150. Todestag von Frédéric Chopin. Das wissen ja immer noch viele nicht, der ist ja Pole und nicht Franzose. Also der Chopin. Simon Rattle kennt, glaube ich, jeder. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Kommt aus Großbritannien, war Musikdirektor zunächst einmal jedenfalls des City of Birmingham Symphony Orchestra, und zwar in den Jahren von 1980 bis 98, und erlangte dadurch internationale Bekanntheit. Und natürlich war er von 2002 bis 2018 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Seit 2017 ist er Leiter des London Symphony Orchestra, also dem Orchester, was wir heute auch hören. Außerdem ist Rattle Schirmherr des Birmingham Schools Symphony Orchestra, was während seiner Amtszeit in den 90er Jahren gegründet wurde. 2001 erhielt er den Brit Award für Outstanding Contribution to Music bei den Classic Brit Awards. Das London Symphony Orchestra, das LSO, ja auch einer der bekanntesten Symphonieorchester mit Sitz natürlich in London, gibt es seit 1904, ist somit also das älteste Symphonieorchester Londons auch noch. Der Chor wurde dann 1966 gegründet, ursprünglich aus einer Mischung aus professionellen und Amateursängern, später dann nur noch ein reines Amateurensemble, ein bisschen ähnlich wie bei den Wiener Philharmonikern, da war das, glaube ich, ähnlich. Als selbstverwaltetes Organ wählt das Orchester die Dirigenten aus, mit denen es zusammenarbeitet. Das hatten wir in der letzten Woche schon mal, dass man sich aussucht, mit wem man da zusammenarbeitet. Das ist in Wien ja nicht anders. Da machen die das ja auch so. Es gab zwar hin und wieder immer mal einen Chefdirigenten, aber darauf verzichtet man mittlerweile, also auch wie in Wien. Ne? Und jetzt arbeitet man mit Gästen. Und dann sind natürlich Leute dabei wie ja, Sir Edward Elgar, und da sind Leute dabei wie Claudio Abbado und Sir Colin Davis und jetzt eben auch Simon Rattle. So. Es ist übrigens selber, dieses Orchester behauptet, das weltweit am häufigsten aufgenommene Orchester zu sein. Also man muss hier immer was Besonderes haben. Das scheint in Großbritannien ganz besonders ausgeprägt zu sein. Das kennen wir ja von den schottischen Single Malls. Also hier handelt es sich offensichtlich um das Orchester, was weltweit am meisten aufgenommen ist. Sagt es. Gut. Es macht nämlich seit 1912 bereits Grammophonaufnahmen und spielte wohl mehr, unter anderem jedenfalls, mehr als 200 Soundtracks ein, von dem der bekannteste natürlich Star Wars ist. Na, immerhin. Ist doch auch was. So, es wird weltweit natürlich seit, ja, immer eigentlich als eines der weltweit führenden Orchester eingestuft, soll also unser Schaden nicht sein heute. Zu guter Letzt, Ludwig van Beethoven, was soll man zu dem sagen, außer dass er Komponist und Pianist war, naja, einer der zu Recht wohl meist bewundertsten Komponisten in der Geschichte der Musik, der westlichen Musik, muss man sagen. Seine Werke zählen zu den meistgespielten des klassischen Musikrepertoires, natürlich, vor allem in Deutschland natürlich, aber auch weltweit. Und seine Leistung unter anderem bestand darin, den Übergang von der Klassik zur Romantik in die klassische Musik geklöppelt zu haben. Es gibt drei Phasen, die frühe, die mittlere und die späte Phase. In diese drei Phasen wird das auch unterteilt. Die frühe Phase, in der er sein Können darstellte, das passt natürlich zu jungen Menschen, ne? Erstmal so ein bisschen rumposen, da können wir weiter gucken. Dann, die hat bis ca. 1802 gedauert. Bis 1812 ging dann seine mittlere Phase. Diese stellt dann die Emanzipation vom klassischen Stil seiner Vorgänger Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart dar und wird manchmal auch als heroisch bezeichnet. Während dieser Zeit begann er zunehmend an Taubheit leider zu leiden. Auch in seiner späten Phase, dann von 1812 bis zu seinem Tode 1827, erweiterte er seine Innovation in musikalischer Form und Ausdruck. Das werden wir innerhalb dieser Klavierkonzerte auch ganz klar hören. Das ist nämlich, die decken diese Phasen sehr schön ab, muss man sagen. Nun, das Talent dieses Menschen, der ja in Bonn geboren ist, wie die meisten wahrscheinlich auch wissen, das zeigte sich relativ früh. Er wurde von seinem Vater sehr streng unterrichtet, wie das damals wohl so üblich war. Und wurde dann ausgebildet in Komposition und bekam Klavierunterricht. Er fing sehr früh an, eigene Werke zu schreiben, ging dann mit 21 Jahren nach Wien und studierte dann Komposition bei keinem geringeren als dem schon erwähnten Joseph Haydn. Das ist ja nicht der schlechteste Lehrer, ne?
Ja, und kann man machen.
Und erlangte schnell einen Ruf als virtuoser Pianist und wurde bald von Alois Fürst Lichnowsky ermutigt zu komponieren, und das führte dann 1795 zu seinem Opus 1. nämlich einem Klaviertrio. Die erste Symphonie wurde 1800 uraufgeführt, das erste Violinkonzert wurde 1806 aufgeführt und sein erstes Klavierkonzert, was wir ja unter anderem heute besprechen wollen, wurde dann Rudolf von Österreich gewidmet. Er war dann 1814 fast vollständig taub, das ist eine Geschichte, die auch fast jeder und jede kennt. Und das führte dann dazu, dass er natürlich nicht mehr als Pianist in der Öffentlichkeit auftreten konnte, führte aber dann nicht dazu, dass er nicht mehr komponiert hat. Er hat trotzdem weiter komponiert, weil er sich das alles in seinem Kopf vorgestellt hat, die ganzen Sachen, die er da so gebaut hat. Das ist eine grandiose Leistung nebenbei. Viele seiner meistbewundertsten Werke, darunter natürlich die späteren Symphonien, Kammermusik und Klaviersonaten, hat er zu dieser Zeit komponiert. Und er hat eine Oper geschrieben nur, nämlich Fidelio, die werden wir in dieser Sendung noch besprechen in diesem Jahr. Die wurde zwar 1805 uraufgeführt, hieß da noch Leonore, wurde dann aber 1814 in die endgültige Fassung gebracht und hieß dann auf plötzlich Fidelio. So war das halt, so wollte Beethoven das, machst du nix. So. Dann gab es noch die Missa Solemnis, das hat er mal als sein bestes Werk bezeichnet, weil da wohl am meisten Schicki und Miki drin ist, seiner Meinung nach. Die 9. Symphonie wurde dann von 1822 bis 1824 komponiert. Die kennt ja nun wirklich jede und jeder. Haben wir alle im Schulunterricht gehabt, glaube ich. Also ich jedenfalls, bis es einem zu den Ohren raushing. Ich kann den letzten Satz wirklich nicht mehr hören. Also wirklich, das ist ganz furchtbar. Es tut mir leid für Beethoven, aber das geht nicht mehr. Es gab dann in den letzten Lebensjahren noch späte Streichquartette, auch unheimlich komplexe Sache. Und die hat er dann vollständig taub komponiert, schlicht und ergreifend. Er starb dann 1827 in Wien. Ja, und klassische Musik ohne Beethoven ist schlicht und ergreifend nicht vorstellbar. Schlicht und ergreifend. Man muss das einfach so sagen. Das gibt's einfach nicht. Für viele wahrscheinlich auch der wichtigste Komponist aller Zeiten. Da streiten sich die Gelehrten ja immer. War es Bach, war es Beethoven? Man weiß es nicht genau. Ich mische mich da nicht ein. Mir ist es egal. Also sollen sie machen, was sie wollen. viele sagen ja auch Mozart. Ne? Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nun, die Klavierkonzerte sind in den Jahren 1801, 1803, 1807 und 1811 uraufgeführt worden. Und während die ersten beiden Konzerte sich noch an seinen Vorbildern orientieren, also Haydn und Mozart, entwickelte er dann ab dem dritten Konzert einen eigenen Stil. Und das vierte und fünfte Klavierkonzert zählen dann zu den wichtigsten Klavierkonzerten der Musikgeschichte und haben alle KomponistInnen nach Beethoven beeinflusst. All diese Konzerte sind dreisatzig, egal welches, von 1 bis 5. Nur eines ist im Moll, es ist das dritte. Interessant ist auch, dass das zweite Klavierkonzert vor dem ersten entstand und somit eigentlich das erste ist. Das wurde aber später veröffentlicht und deswegen ist es doch das zweite. Es ist alles nicht einfach. In den späten Klavierkonzerten beginnt Beethoven die Konzerte nicht mehr nur als Konzert für Solisten zu sehen. Er komponierte nun so, dass Klavier und Orchester fast gleichwertig stattfinden. Das haben wir ja schon bei Brahms in Perfektion in der letzten Woche gehört. Der hat das Ganze dann nochmal ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben. Und jetzt hören wir erstmal, Frau Eichler, was sie zu diesen beiden ersten Klavierkonzerten zu sagen hat. Wir teilen das jetzt mal so auf, habe ich mir gedacht. 1 und 2, 3 und dann 4 und 5, dann sind wir morgen früh noch nicht fertig.
Völlig richtig. Da müssen wir durchkommen. Hervorragend fand ich das. Ich fürchte, ich werde mich recht wiederholen, weil natürlich, also gerade das vierte und fünfte Konzert sich natürlich schon sehr unterscheidet vom Rest, war mein Eindruck, aber schon die ersten beiden haben mir durchaus gefallen für meinen Geschmack. Vielleicht ein wenig zu schwer, vielleicht ein wenig zu viele Menschen in diesem Orchester. Aber Zimmermann spielt das Ganze unheimlich elegant und nicht transparent, aber zumindest doch, also sehr auf den Punkt. Das hat mir sehr gefallen und bei diesen ersten beiden Konzerten war das auch gar nicht unangebracht. Also hier würde ich noch irgendeine mittlere Note für geben. Das sind tolle Konzerte, tolle Aufnahmen, aber ja, wäre wahrscheinlich nicht etwas, das ich freiwillig einfach nochmal aus dem Regal ziehen würde. Anders so bei den späteren.
Okay. Ja, also die ersten beiden Konzerte sind ja, wie gesagt, noch in der Tradition von Haydn und Beethoven, stammen ja dann auch vom Anfang des 19. Jahrhunderts, 1801 und 1803. Da ist noch alles sehr beschwingt und fluffig und locker und leicht, finde ich so. Ja. Ne? Da hört man dann auch noch ganz klar die Barockeinflüsse des frühen Beethovens. Und klar ist auch, dass hier die SolistInnen im Vordergrund stehen. Darum geht es hier. Ihnen hat sich das Orchester quasi unterzuordnen und um diese geht es und um sonst gar nichts. Es ist ganz klar da ein Stück für Soloklavier und Orchester und dementsprechend gibt es hier auch viele Parts, in denen ausschließlich das Piano zu hören ist und nicht das Orchester. Es soll also brillieren und dazu gibt es dann eben auch mannigfaltige Gelegenheiten in den ersten beiden Klavierkonzerten. Trotzdem sind diese beiden Konzerte natürlich schon auch noch ein bisschen Beethoven, also ein Hauch Beethoven hört man ja schon auch schon. Aber gerade auch im Gegensatz zu Brahms, dessen Klavierkonzerte wir in der letzten Sendung besprachen, ist hier doch ein großer Unterschied zu hören. Das sollte sich dann im Laufe der Zeit und im Laufe der Klavierkonzerte ein bisschen ändern. Trotzdem findet man hier wunderschöne, langsame Sätze, zum Beispiel den zweiten des ersten Klavierkonzertes oder auch den zweiten Satz des zweiten Klavierkonzertes. Und ich habe mir so gedacht, dass das vielleicht gerade die beiden Konzerte sind, die dir ganz besonders gefallen haben.
Die haben mir sehr gefallen. Ich weiß nicht, warum. Es war mir ein wenig zu viel von allem. Dadurch hat es mir nicht gefallen, aber irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, mir haben die ja wieder viel zu viel Spaß gemacht.
Sehr gut.
Das ist das ist ja mein Problem, was ich mit Mozart und Haydn habe. Das macht mir einfach zu viel Spaß. Ja, beim dritten Klavierkonzert hingegen, hier wird Beethoven nun doch ein bisschen zu Beethoven. Also immer mehr. Auch hier sind noch zum Teil die vorher genannten Einflüsse zu hören, aber es wird schon eine Ecke symphonischer, ein bisschen weniger soloig, wenn man so möchte. Und man hört auch sofort den ernsteren Ton, die Leichtigkeit der ersten beiden Konzerte ist hier nicht mehr ganz so leicht sozusagen. Und obwohl dieses Konzert ja nur ein bisschen später erschien, da kann man mal sehen, was so ein Jahr ausmacht. Das ist dann schon ein bisschen anders. Also bevor das Klavier das erste Mal loslegen darf, dauert es schon ein bisschen. Und trotzdem scheint auch hier und da immer mal wieder so ein bisschen Haydn und Mozart durch. Nur nicht mehr so klar und deutlich bei den ersten beiden Konzerten. Und man hört hier auch die für Beethoven so typischen Harmoniewechsel schon, finde ich. Ganz, ganz anders als bei den ersten beiden. So. Jetzt sind wir also beim vierten und fünften Klavierkonzert angekommen. Und das ist dann schon mal was ganz anderes. Also erstmal kommt das Klavier ganz alleine und das Orchester kommt irgendwie später dazu, aber das ist trotzdem alles ganz anders. Es wird hier plötzlich symphonisch. Nun zwischen dritter und vierter liegen ja nun auch 5 bis 6 Jahre und das ist dann schon was anderes hier. Also es ist alles viel tiefer, viel reifer, viel Beethovener, wenn man so will. Und auch abwechslungsreicher in den Sätzen, denn hier wechseln die unterschiedlichen Dinge in den Sätzen und nicht nur zwischen den Sätzen. Das ist alles viel elaborierter. Weitere 4 Jahre, dann das letzte Konzert dieser Art, also das letzte Klavierkonzert. Und das ist dann schon eine Art symphonisches Konzert für Klavier und Orchester. Also ich würde es jetzt nicht als Klaviersymphonie bezeichnen wollen, das bleibt dann Brahms vorbehalten. Das war dann doch nochmal was anderes, aber war ja auch ein paar Jahre später wieder, ne? Aber symphonisch ist es allemal und das macht dann schon sehr viel Spaß und das hat mir natürlich auch am besten gefallen. Ich fand das vierte und das fünfte auch am besten. Also.
Ja, so ging es mir auch. Es ist gleich was anderes. Du hast es schon gesagt, es ist erwachsener, es ist mehr Beethoven. Es ist nicht mehr dieses freundliche Hin und Her zwischen Orchester und Klavier, sondern jetzt geht es richtig zur Sache. Und wobei Christian Zimmermann sich ja auch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern das finde ich einen sehr schönen Kontrast zwischen diesem riesigen Orchester, was so richtig reinhaut und gewichtig und schwer und manchmal sogar bedrohlich spielt und er macht sein Ding, das Klavier. Mhm. Das ist natürlich auch so geschrieben, aber ne, das, er setzt das unheimlich gut um. Das ist wirklich nicht mehr ein nettes Gespräch zwischen Orchester und Klavier, sondern das ist wirklich ein Konzert. Da ist zwischendurch auch mal ein bisschen Krieg und insgesamt, immerhin am Ende haben sich alle wieder lieb, aber hervorragend, beide Konzerte. Und das waren auch meine Favoriten.
Ja. Und wenn wir jetzt mal langsam auf die Conclusio kommen sozusagen, dann finde ich es erstmal zu erwähnen, dass ja die MusikerInnen aufgrund des Covid-19, also aufgrund der Regelung, der Reglement sozusagen, mussten sie relativ weit auseinandersitzen. Und ich weiß nicht, ob das dazu geführt hat, dass der Klang relativ leicht ist und nicht schwer ist. So hatte ich das Gefühl. Ob es das ist, weiß ich nicht. Aber es ist durchgängig relativ luftig und fluffig für so ein normales Orchester. Es handelt sich ja um eine konventionelle Aufnahme, also nicht um HIP, also ohne Instrumente, die den damaligen Instrumenten nachempfunden wurden, zu der Zeit, als Beethoven eben unterwegs war und auch mit Vibrato, wenn auch mit ein bisschen weniger, wenn ich das richtig gehört habe. Also so richtig viel war da auch nicht drin, aber schon ein Hauch. Und das ist doch auch schön. Also mir hat das irgendwie auch gefallen. Geht doch auch. Also man sieht, man darf nichts ausschließen. Man muss immer hübsch offen bleiben. Und mir ist aufgefallen, und das muss ich schon ehrlich sagen, kaum ist Simon Rattle nicht mehr in Berlin, schon mag ich wieder, wie er dirigiert, ne? Und schon mag ich wieder, was er macht. Weil in Berlin, ja wirklich, mir tat er ein bisschen leid fast, weil er da vorher auch andere Sachen gemacht hat. Und Berlin war alles so dick und so bräsig und so mayonnaisig. Wupp. So. Die haben ja mit ihm zusammen Brahms aufgenommen und das war ja nur überhaupt nicht meine Welt, ne? Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das war alles so matschig und dick und fett und man hat überhaupt nicht die kleinen, feinen Details gehört. Das fand ich sehr schade. Nun, hier ist alles fluffig und leicht und transparent und offen und da hört man mal, wie gut auch Nicht-Hip-Aufnahmen sein können, wenn sie nur modern genug sind. Und ich habe immer gedacht, Mensch, Simon Rattle war doch eigentlich immer viel moderner als das, was er bei den Berlinern gerade macht oder machen darf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht empfinde ich das auch nur so und ich irre mich da. Das kann natürlich sein. Aber mir hat das seit ganz langer Zeit wieder richtig gut gefallen, was er hier gemacht hat. Also großes Lob an sowohl an das London Symphony Orchestra als auch an Simon Rattle. Nun, Christian Zimmermann, haben wir ja schon erwähnt, spielt sehr perlend, als wenn es gar nichts wäre. Man hat nie das Gefühl, dass ihn das alles auch nur im Entferntesten anstrengt. Das hört sich alles so selbstverständlich an. Also hier wird ja nun auf einem ganz normalen, modernen Flügel gespielt. Das geht auch gut. Das ist natürlich nicht so, wie Beethoven das gehört hat, aber es ist halt so, wie es heute gespielt wird. Und das hat auch seine Daseinsberechtigung. Also all diese ganzen Interpretationen haben ihre Daseinsberechtigung und ich finde, hier passt das auch alles ganz gut zusammen. Das ist alles sehr ausbalanciert, sehr miteinander, nichts steht im Vordergrund. Das ist schön, mir gefällt das. Also Orchester und Solist spielen sich die Bälle schön zu, bei den ersten drei vor allem. Hat mir sehr gut gefallen und ich hatte daran auch sehr, sehr viel Freude, muss ich sagen. Mir hat der Klang sehr gut gefallen, denn auch diese Aufnahme klingt wahnsinnig toll. Auch hier wieder, holt eure guten Kopfhörer raus und holt eure guten Anlagen, entstaubt die. Wirklich, es lohnt sich. Gerade bei klassischer Musik, also wenn nicht bei klassischer Musik, wo denn dann und wann denn dann? Also es ist schon eine sehr gelungene Interpretation der Klavierkonzerte von Beethoven, muss ich sagen. Ich hatte Freude daran.
Da kann ich mich nur anschließen. Ja, tolle Aufnahme, hervorragend, Hörempfehlung, raus damit. In eure Ohren.
Ja, und ich muss sagen, dass es zumindest mal auf meine Longlist kommen wird. Ich weiß nicht, wie weit es bringen wird, das kann ich noch nicht sagen. Aber in die Longlist, glaube ich, werde es es schon schaffen, dieses Album. Das kriegt es schon hin. Also ich war durchaus sehr angetan, muss ich sagen. Nicht so wie von dem letzter Woche, das gebe ich auch ehrlich zu, aber sehr schöne Aufnahme. Also hat auch Spaß gemacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kannte die Klavierkonzerte von Beethoven noch gar nicht so gut und auch da bin ich positiv überrascht worden. Auch das muss man dazu sagen. Also auch das haben sie geschafft. Insofern bleibt mir nichts anderes, als ein Rent zu geben.
Sehr schön. Von mir gibt es ein sehr schnelles Läuft, denn auf meine Longlist gelangt das Ganze nicht, aber knapp. Es war knapp.
Also, wir haben gehört, alle Klavierkonzerte, die es von Beethoven gibt, nämlich alle fünf. Und die wurden gespielt von dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Simon Rattle. Und das Klavier wurde gespielt von Christian Zimmermann. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Damit kommen wir zu unserem zweiten und letzten Album für heute. Dabei handelt es sich um For the First Time von Black Country, New Road. Und das ist eine ganz frische Band, möchte man fast sagen. Black Country New Road ist 2018 in London gegründet worden, ist eine siebenköpfige Rockband, hat man auch nicht jeden Tag. Und sie veröffentlichten ihr Debütalbum namens For the First Time jetzt im Februar 2021. Das haben wir uns für euch angehört. Ihr Sound wird häufig als experimenteller Rock beschrieben und tatsächlich hört man auf diesem Album Experimente unter anderem mit Post-Punk, mit Klezmer, Free Jazz, Math Rock, auch mit Post-Rock und einer guten Prise Spoken Word. Es klingt aber zu jeder Zeit auch so, als stehe man irgendwie vor einer Bühne. Ich glaube, sie wollten ein bisschen emulieren, simulieren, was im letzten Jahr so ausgefallen ist. Und damit zurück zu Herrn Martinsen.
Ja. Das Erste, woran ich denken musste, war natürlich mal wieder Tortoise, wie man das auch immer aussprechen mag. Das war so das Erste, was mir sofort einfiel und dachte, ach, guck mal, die wieder. Und dann fing er an zu singen und dann war alles auf einmal ganz anders. Und da dachte ich, oh wow, okay, jetzt, das ist ohne Zweifel mal wieder Kunst, was wir hier hören. Und das ist natürlich auch Poesie. Das ist schon sehr toll, wie einem hier der Jazz und der Post-Rock und die Lyrik um die Ohren gehauen wird. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, nicht? Der Klezmer kommt dann auch nochmal irgendwann um die Ecke und sagt, guten Tag, Klezmer mein Name, na, so ungefähr. Und man stellt fest, ach guck, interessant, den habe ich so jetzt in so ganz moderner Musik auch selten gehört, habe ich mich sehr gefreut. Und man stellt begeistert fest, dass diese Menschen ja alle eben mal gerade 20 Jahre alt sind und dass diese 20-jährigen Menschen diese ganzen tollen Sachen spielen und es musikalisch faustdick hinter den Ohren haben. Avantgarde gibt es dann auch noch. Also KritikerInnenherz, was willst du mehr? Diese wunderschönen und herrlich arrangierten Jazzpassagen, die dann so mit Bläsern einen umgarnen, das ist schon ganz, ganz toll. Die Kombination zwischen dem Sprechgesang von Isaac Wood auf der einen Seite und der Musik macht das alles zu etwas sehr Einmaligen. Habe ich so in der Form noch nie gehört. Ich finde, es entfacht dann in diesem Zusammenspiel von beidem eine unfassbare Emotionalität. Dieses Zusammenspiel von Klängen, Arrangements, Avantgarde-Passagen und dem schon erwähnten Gesang war für mich jedenfalls in der Form neu. Und das hat mir schon, das hat mich schon sehr beeindruckt. Das hat, fand ich schon, das hat mir fast den Atem verschlagen. So begeistert war ich und überwältigt quasi. Und dann Free Jazz, yeah. Und dann wieder Electronic, yeah. Und dann wieder Jazz-Blazer-Arrangements, yeah. So sitzt man da die ganze Zeit und freut sich über das eine und über das andere. Und es ist alles aber nie zu viel, merkwürdigerweise. Sondern man freut sich immer wieder, wenn was Neues kommt, ohne dass man das Gefühl hat, jetzt wird es mir zu viel. Das nun auch nicht. Also man ist schon, man wird umgehauen davon, aber man wird nicht erschlagen. Das dann auch wieder nicht. Das macht irre viel Spaß, dieses Album. Ich hatte unglaublich viel Freude an diesem Album.
Perfekt, so soll es sein. Wir haben schon so viel Klee gehört. Jetzt, ich muss noch was oben drauflegen. Das ist wirklich ein hervorragendes, innovatives, kreatives, wildes Album. Es ist relativ kurz und hat relativ lange Songs. Das fand ich eine interessante Wahl für diese 20-jährigen Menschen auch. Also sie halten sich einfach an gar nichts. So Rockband, okay, 7 Leute, warum nicht? Album, okay, 6 Songs, 40 Minuten, warum nicht? Brechen damit schon mal mit den Dingen, die ihre Altersgenossen und Genossinnen häufig anders tun und auch schon lange getan haben. Wir haben viel so Spoken Word Passagen, gesprochene Passagen, du hast es schon angesprochen, auch dass zwischendurch wird wieder gesungen. Es ist sehr poetisch, sowohl beim, wenn gesungen wird, als auch wenn gesprochen wird. Zwischendurch fühlte ich mich so ein bisschen an, wie heißen sie alle, jetzt will ich fast sagen Maximo Park, aber an so Bands erinnert, die gerne zwischen Gesang und so leidenschaftlich halb geschrienem Spoken Word hin und her wechseln. Das hat hier sehr gut funktioniert. Sie haben unheimlich viele Ideen. Es wechselt immer wieder die Richtung. Ich kann fast nur wiederholen, was du gerade schon gesagt hast. Da sind so viele Experimente und doch so viele bekannte, schöne Genres vermischt, dass es einfach nur Spaß macht. Es macht jeder einzelne Song von diesen 6 macht Spaß. Keiner von denen ist zu lang, obwohl sie relativ lang sind. Und der letzte Song, den wir im OKW gerade gehört haben, Opus, schaltet das Ganze dann nochmal einen Gang höher. Also Wahnsinn. Macht unheimlich viel Spaß. Die Klänge sind toll. Und trotzdem ist da meiner Meinung nach noch so viel Potenzial drin. Ich bin so gespannt, was diese junge Band in den nächsten Jahren noch so raushauen wird. Sie sind ja schon ein kleiner Hype, nicht nur im Internet, sondern in der Post-Punk-Szene. Ja, das kann eigentlich nur besser werden. Jetzt müssen sie sich nur vertragen und nicht plötzlich in diesem Schwung von Erfolg auflösen. Dann haben wir hoffentlich die nächsten Jahre noch was von dieser Kreativität.
Ja, Field Music fiel mir noch ein bisschen ein bei dem Ganzen. Ja. Die sind ja auch so ein bisschen experimentell manchmal unterwegs.
Ja, ich las sie oft verglichen mit Black Midi, weil sie sogar auch schon zusammen auf schon zusammen gespielt haben und
auch
so.
Auch eine sehr gute Referenz,
kommen aus der gleichen Ecke. Ja. Und die sind ja auch recht chaotisch und kreativ.
Ja, das stimmt. Definitiv.
Ja, habe ich noch was vergessen? Nee, die Produktion ist sehr gut. Mhm. Also, das hat toll geklappt. Und die Art, wie die Wie Saxophon und Violine einfach da reinballern zwischendurch. Das ist so toll. Das hat mir wirklich, also das hat wirklich Spaß gemacht. Man erwartet Rock und man bekommt so viel mehr.
Ja, unbedingt. Ja, man erwartet überhaupt mal, ja, also im Grunde erwartet man überhaupt nichts von dem, was da passiert auf diesem Album, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also,
das ist wahr.
Ja, das ist schon schön. Ja, das sei allen Menschen ans Herz gelegt, die so Bock haben auf Neues und Lust haben auf Dinge, die sie nicht kennen und die auch Geduld haben mit Musik. Das muss man schon ehrlich sagen.
Ja, das ist definitiv kein Dieter Bohlen. nee. Tja, gut, dann bleibt uns ja bei der Bewertung für dieses Album, denn es ist im Jahre 2021 erschienen. Nicht viel übrig, mir jedenfalls nicht. Ich gebe dem Ganzen einen Rent.
Ja, dem muss ich mich natürlich unumwunden anschließen. Dieses Album wird auf die Shortlist kommen, denke ich mal.
Oh, ja, auch für mich ein Kandidat, Shortlist für die Alben des Jahres 2021. Ja. Sehr gut. Wir haben also gehört For the First Time von Black Country, New Road, und es gab ein Rent von Herrn Martinsen und ein Rent von mir. Wir wenden uns für unser letztes Segment dem Whisky zu, so. Und heute sind wir wieder in Schottland. Wir sind, wir sind bei Glen Scotia. Das ist eine Whisky-Brennerei in der Ortschaft und eigenständigen Whisky-Region Campbelltown. Kennt vielleicht der ein oder andere oder die eine oder andere, die gerne Whisky verkostet oder gleich trinkt. Wir sind also in Campbelltown. Campbelltown verfügte früher über mehr als 30 Brennereien, von denen bis heute neben Glen Scotia nur noch die Springbank Destillerie übrig geblieben ist. Und eine dritte, Glengyle, ist Ende 2004 in Betrieb gegangen. Sehr schön zu hören, dass da auch noch neue aufmachen.
Ja, gehört ja Springbank.
Ach, gehört auch Springbank. Ja, wohl, gut, aber die dürfen alles machen. Die sind, ja, die sind okay, so die machen das richtig. Genau. So, Glen Scotia gibt es seit 1832 und der Name bedeutet übersetzt Tal der Schotten. Ist ja prinzipiell jetzt auch keine schlechte Beschreibung. Der Whisky, den wir heute dabei haben, nennt sich Double Cask, also wissen wir schon, was da kommen mag. Der wurde in Sherryfässern gefinished und er wurde mit 46 Volumenprozenten abgefüllt. Er ist zwar gefärbt, aber nicht kühlgefiltert. Und das heißt doch schon mal was Gutes.
Ja, aber da haben sie schönes Bernstein, genau. Da haben sie schönes Leonard Bernstein gefärbt.
Wenn wir diesen Running Gag auf die nächste Stufe bringen wollen, ist ab jetzt die Farbe immer Leonard und dann wird es komplizierter. Jedes Jahr eine neue Assoziationsstufe. Ah. Ui, so. Sehr süß. Huiuiui, ja. Ah. Ich rieche währenddessen ganz viel Vanille und
ja.
Gebäck und Honig.
Schon.
Und Obst.
Ich bin aber verwirrt.
Ganz viel Obst. Alles durcheinander. Nee, Zitrone, nee. Orange, was denn noch?
Schon.
Äpfel, Birne. Mein Gott. Was ist da nicht drin? Das ist ja wie ein Obstkuchen.
Ja. Das stimmt ja alles.
Aber?
Ist da Rauch drin?
Vielleicht so ein ganz... Puh, ja, jetzt wo du es sagst. Es hat so eine Würze, ne? Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob das jetzt würzig oder rauchig ist.
Liebe Emily, das ist ein bisschen wirklich, also ich weiß nicht. Also. Helden in Strumpfhosen muss man neu definieren. Also ich meine schon, dass da Rauch drin ist. Mhm. Ein Hauch Jugend.
Jugend?
Ja.
Sehr schön.
Ja, man riecht so ein bisschen Gerste, so ein bisschen Getreide.
Mhm, das stimmt.
Also auf Deutsch ist New
Make. Finde ich hier irgendwie ganz angenehm. Das hat so was Malziges, Gebackenes irgendwie.
Ja, Roggenbrot.
Toll zu dem Obst. Ja, genau.
Ja, aber insgesamt sehr viel Honig, sehr süß, sehr fruchtig. Nicht?
Ja, doch. Das ist aber, ich finde es ist sehr angenehm.
Ja, durchaus.
Hält sich zurück, aber bringt ganz viele Noten und schön weich und, ach ja.
Ja, ja, mir gefällt das auch. Also. Ja, wollen wir mal probieren?
Sehr gerne.
Ja, dann. Slanchwa.
Slanchwa. Also, ein bisschen trocken und sehr würzig. Gefällt mir.
Ja, fruchtig, würzig, richtig. Eichig, halt würzig. Trotzdem aber auch so ein bisschen süßfruchtig, eben auch das, was in der Nase schon drin war. Also Frau Eichler, ich sage Ihnen, da ist Rauch drin.
Also bisher, ich finde es recht malzig, recht pfeffrig.
Ja, kribbelt auf der Zunge auch, ne?
Ja. Auch insgesamt recht intensiv, also wo das Aroma noch ziemlich zurückhaltend war, ist der Geschmack doch viel intensiver. Schön fruchtig und ach, doch nett. Wirklich schön würzig und es hat so ein, kräuterig vielleicht auch.
Ja, durchaus, ne?
Ja, dafür, dass er gleich in zwei Sherryfässern war. Ich meine, klar, es ist sehr fruchtig und so weiter, aber...
Aber guck mal, im Nachklang doch auch süß. Ja. Also nicht nur würzig, ne? Oder findest du ihn nur würzig im Nachklang?
Nö, aber die Würze ist schon, also schon im Vordergrund, aber jetzt nicht unangenehm.
Nee, aber ich finde schon, dass da auch noch süß ist. Der Honig und die Frucht und dieses, aber dann eben auch dieses Würzige und das Roggige. Ist schon spannend. Nachklang, ja, mittellang.
Ich bin durchaus angetan. Vor allem, also der ist ja sehr günstig, der für 30 Euro.
Oh ja.
Und wenn er so jung ist, dann ist das natürlich auch ganz angebracht, aber dafür kann der einiges. Also der ist echt schön, alles miteinander eingebunden, angenehm, fühlt sich interessant. Also doch, das ist gar nicht schlecht.
Nicht wahr? Ja, vielleicht ist der doch lang, der Nachklang. Wie dem auch immer sei, was mache ich jetzt mit dem? Also ich würde ihm jetzt mal starke 4 Punkte geben.
Ich bin mal großzügig, bin ich ja sonst nie. Gib dem 5 Punkte, denn der gefällt mir wirklich sehr gut. Kombiniert mit dem günstigen Preis. Sehr guter Whisky. Also, wir haben verkostet einen Glen Scotia Double Cask und es gab 4 Punkte von Herrn Martinsen und 5 Punkte von mir.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Alben, derer gleich mehrere, und einen Malt.
So sieht's aus. Wir haben nächste Woche wieder 3 Alben für euch dabei. Das ist einmal Jazzy Moods von Lemongrass. Dann schließen wir uns anscheinend sämtlichen Medien dieser Welt an und werden Happier Than Ever von Billie Eilish besprechen.
Ja, bleibt uns was anderes übrig?
Bleibt uns nicht übrig. Als ich dieses Album hier reinschrieb, war mir nicht klar, wie viel Marketinggeld in dieses Album geflossen ist. Aber gut, wir werden hören, ob es das wert war. Und unser 3. Album für nächste Woche ist Imogene Thackeray mit Yellow. Für alle, die uns dann nicht im Radio hören, gibt es noch einen 15-jährigen Glen Scotia. Da bin ich ja auch gespannt, ob der genauso viel kann. Der Double Cask.
Oh ja, ich auch. Und wie immer an dieser Stelle sagen wir, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.